Cheers und hallo zur aller, wirklich allerersten Folge von Streaming for Attention, der Plattform, auf der wir, das sind Elena Carrière und ich, Menschen porträtieren, die sich und große Teile ihres Lebens sozialen und ökologischen Herausforderungen widmen. Und ich muss aufpassen, dass ich bei der Beschreibung unserer Beweggründe hierfür nicht zu pathetisch klinge, aber für jeden noch so privilegierten Menschen ist mittlerweile offensichtlich, dass es von diesen Herausforderungen wirklich eine ganze Menge gibt. Und vom Großteil dieser Herausforderungen haben wir wahrscheinlich noch nie etwas gehört. Das wollen wir mit dieser Plattform ändern, mit dem hoffentlich nicht zu utopisch erscheinenden Ziel, eine Community aufzubauen, die das Bewusstsein für diese Themen weiterträgt und wir so Platz für unsere Gäste und ihre Arbeit im kollektiven Aufmerksamkeitskontingent schaffen. Insofern freue ich mich riesig, mit Elena eine Co-Hostin gefunden zu haben, die ein ähnliches Werteverständnis hat, was ihr in dieser ersten Folge und über alle weiteren Folgen kennenlernen werdet. Und wenn ihr mit dem, was ihr gleich hören werdet, resoniert, freuen wir uns, euch mitzunehmen. Folgt uns dafür auf Instagram, Streaming for Attention, vor als vier geschrieben, und sendet uns eure Vorschläge und Feedback und involviert euch, denn wir werden das nicht alleine wuppen. So, genug Vorworte, viel Spaß bei der ersten Kennenlernen-Episode mit Elena Carrière und mir, Julian Mohr.
Hallo Julian,
hey, wie geht's Elena. Dir heute? What's up?
What's up? Na, wie kam es? Du kannst ja mal erzählen, wie es dazu kam, dass wir jetzt hier zusammensitzen.
Ja, das ist ein Projekt, was wir hier angehen, was mir vielleicht und hoffentlich dir auch so ein bisschen durch diese Phase durchhilft. Wie ist denn das Ganze gestartet? Ich kann noch nicht die eigentliche Story, glaube ich, sagen, auf welche Plattform wir damit überhaupt langfristig migrieren wollen, weil wir erstmal schauen wollen, wie beginnt das Ganze hier. Aber grundsätzlich,
aber es gibt einen Plan, Leute.
Es gibt einen langfristigen Masterplan, der relativ altruistisch ausgelegt ist. Deswegen auch der Titel dieses Podcasts, Streaming for Attention. Die Idee, die zugrunde liegt, ist, eine Plattform zu schaffen für all die, ja, wie soll ich sagen, für all die erwähnenswerten und unterstützenswerten Projekte, die es so in Deutschland gibt, die von Menschen losgetreten werden, die von, ich sag mal, dem Gros der Bevölkerung gar nicht so wahrgenommen werden. Durch meine Arbeit, damals ja noch im Influencer-Marketing, wo wir uns auch kennengelernt haben, sind mir sehr viele Organisationen sozusagen unter die Nase gekommen, wo ich dachte, okay, die sind eigentlich unterstützenswert. Nur leider sind die Leute, die diese Organisation anschieben, jetzt nicht unbedingt die Leute, die damit auch gerne nach draußen gehen.
Die sind viel zu demütig. Das ist halt das Problem.
Glaubst du,
das
ist ein deutsches? Glaubst du, das ist
Natürlich
ein deutsches Ding?
Natürlich ist es ein deutsches Ding. Also,
Warum sind wir Deutschen so?
Na, ich finde generell, muss ich echt sagen, Deutschland ist ein ganz, 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 also das deutsche... Die deutsche Bevölkerung, das ist schöner gesagt, als das, was mir gerade rausrutschen wollte.
Wolltest du Allmanns sagen?
Das Deutsche, ja, die Deutschen, die Allmanns. Wir sind, finde ich, eine ganz spannende Kultur, auch so was, meine, wenn ich mir überlege, was Essen angeht, was so komische Sitten angeht. Und ich meine, klar, wenn du dir Asien anguckst, da gibt es so viele unterschiedliche. Aber ich finde gerade Deutschland, weil wir sind halt eine westliche Kultur, die sich aber nicht... mit diesem nach außen tragen, gerade bei Celebrities sehe ich das sehr, sehr oft. Wenn du dir Amerika anguckst, jetzt auch zum Punkto Spenden, Organisation unterstützen, Ambassador sein für irgendwas. Ja. Die Amis gehen damit viel offener um. Also es ist so, gefühlt weißt du von jedem Prominenten in Amerika, wie viel Geld er auf der Bank hat. Das ist auch eine Sache, ich sag jetzt nicht damit, brüsten die sich, aber es ist schon einfach bekannt. Ne? Also
es ist kulturell einfach verankert.
Genau, anerkannt,
so.
Anerkannt, dass man das sagt und dann auch keine schlechten Gefühle dadurch entstehen. Ich selber, guck mal, mir kommt jetzt schon so dieses unangenehme Gefühl hoch, wenn ich mir überlege, dass wir das hier so machen würden. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich habe das Gefühl, dass, um das kurz zu Ende zu führen, die Amis sind da so, ja, wir haben so und so viel Geld und wir spenden auch so und so viel Geld. Das ist ganz, ganz gang und gäbe, dass du als Person der Öffentlichkeit, egal ob A, B oder C-Klasse, irgendeine Organisation unterstützt oder spendest oder selber eine hast. Das ist, wenn du das nicht tust, dann bist du in Amerika unten durch. Also es geht eher so rum. Hier in Deutschland ist es ja fast umgekehrt. Das ist so, es gibt wenige, die das wirklich richtig intensiv machen. Und wenn sie es tun, dann, wie du gerade gesagt hast, weiß man oft gar nichts davon, weil es so, ja, ich mache was Gutes, aber es ist unangenehm, wenn ich das jetzt erzähle, weil ich will mich damit ja gar nicht irgendwie selber beflügeln. So.
Ja, wenn du Bock hast, etwas Gutes zu machen für die Gesellschaft, das ist übrigens auch ein Punkt, der in Amerika ja ganz, ganz anders aufgeladen ist, würde ich sagen, dieses Wort Community, dass du dich, wie du schon gesagt hast, ne, egal aus welcher wirtschaftlichen Schicht oder Kaste du kommst, es sich einfach schickt, etwas für die Community zu machen, weil dieser Community-Gedanke, wenn er jetzt einen Hurricane beispielsweise hittet, ne, dann ist es ja so, okay, es kommen da irgendwie alle an,
super viele
alle
Helfer,
helfen da irgendwie mit, ne, und alle wollen wieder aufbauen, wir sind hier irgendwie aus einem Guss, sage ich mal. Und in Deutschland ist eher, wir haben uns eben über einen bestimmten Celebrity unterhalten, ne, das ist eher so, okay, ich möchte meine Privatsphäre haben, ich möchte jetzt nicht unbedingt mich selbst weihräuchern oder so, ne, mit dem, was ich mache, so, da haben wir hier halt einfach eine andere Mentalität. Ja. Was aber, glaube ich, und das ist ja eben genau der Gedanke, weswegen wir uns zusammengetan haben, dieses Thema zu starten, dass ja eigentlich gefühlt eine geile Plattform ist, die du diesen Leuten damit bieten kannst, über die Themen zu sprechen, die sie glücklich machen und die dieses Land oder die Gesellschaft zu einer besseren machen. So. Und, das
genau,
ist eigentlich
weil wir zwingen diese Leute quasi hier im Podcast diese eine oder anderthalb Stunden nur über das zu reden, was sie Gutes tun.
Mit und da Pistole das, auf der Brust.
Genau, und da das halt, da du wir sie einfach...
jetzt darüber, was du hier Gutes machst.
Genau.
Inspirierst die anderen
du,
damit.
Jetzt, genau, be fucking inspiring, so richtig aggressiv. Genau, und ich finde halt gerade auch, wie du schon sagst, das Podcast ist die perfekte Art und Weise dafür, weil dafür muss sich keiner vor eine Kamera stellen, dafür muss keiner posieren und sich irgendwie im besseren Licht zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können ja einfach wie unter Freunden irgendwie sprechen. Mhm. Und deswegen dachten wir uns, um euch das so ein bisschen ja, näher zu bringen alles, unterhalten wir uns erstmal hier zu zweit. Ich glaube, als du mich angerufen hast und mir das so erklärt hast, erstmal war ich irgendwie froh zu hören, dass dann doch auch in Zeiten wie diesen, man sich dann doch auf irgendeine Art und Weise hier mit Abstand, wie in diesem schönen Studio, Podcast-Studio Hamburg, man sich hier so ein bisschen auch wieder auf einer realen Ebene treffen kann und über Themen sprechen, was man ja jetzt, wenn man die meiste Zeit dieses Jahr dann doch irgendwie zu Hause alleine in meinem Fall verbracht hat, außer im Sommer, das ja auch nicht so möglich war. Und bei mir hat es sich, glaube ich, die letzten paar Jahre einfach so entwickelt, dass ich, wie du schon sagtest, wann haben wir uns kennengelernt? 2017 oder so? Kann das sein?
2017, ja.
Ja, ist jetzt auch schon ein Eck her. Damals haben wir, glaube ich, für diese UN-Geschichte zusammengearbeitet.
Da hatten wir mit Weischer Media eine Pro-Bono-Kampagne für die Vereinten Nationen gemacht, für die 17 Nachhaltigkeitsziele.
Genau, da ging das halt so los. Und ich weiß noch, das war so eine meiner ersten Kampagnen, wo es halt so um dieses Thema ging. Und ich fand das halt super schön. Lustigerweise habe ich dann 2019 war das, glaube ich, auch den Werbespot für die gedreht im Süden Deutschlands.
Nein, ja, geil. Von wem wurdest du da angesprochen?
Ich weiß es nicht mehr. Ich bin noch so schlecht. Oder Florian?
Genau richtig, ja.
Nee, ich weiß leider nicht mehr, aber mir wurden auf dem ganzen Oberkörper, es war eigentlich ganz cool, diese Nachhaltigkeitsziele, wieso kennst du diese Kinder-Tattoos, die so mit Wasser befestigt werden, wurden mir auf dem Oberkörper
tätowiert. Habe ich auch auf dem ganzen Körper.
Hast du auch, ne? Die Wasser-Tattoos. Natürlich nicht im Brust- und Schambereich, aber alles da drumherum wurde mir dann halt zutapeziert. Und ich sollte halt quasi so tun, als würde ich mir die gerade wirklich tätowieren beim Tätowierer. Und das war halt ganz lustig, weil es quasi so in die Haut geht oder unter die Haut geht. Ja, okay. Das war so das Ding dafür. Also das stimmt, das wollte ich dir auch noch erzählen, weil wir beide haben ja da quasi mit dem Thema damals angefangen. Und dann ging das bei mir auch so los, 2018 am Anfang, dass ich plötzlich, ich weiß nicht, woher das kommt, ich bin ja auch ein sehr spiritueller Mensch und deswegen kann ich das nur damit begründen, dass man ja auch in der spirituellen Welt sagt, auch biologisch, rein biologisch, alle 7 Jahre ist unser Körper komplett einmal wie ausgewechselt. Ne?
Ja.
So, wirklich jede einzelne Zelle, wie bei einer Schlange, hat sich quasi neu, also ist gegangen, um sich neu zu entwickeln oder zu reproduzieren selbst. Und genau, dadurch erlangen wir natürlich auch immer ein neues Stadium, der komplettes neues Stadium der Mentalität, also quasi dann mit 7, 14, 21, 28 and so on. Und bei mir war das wirklich mit 21, hat sich bei mir auch mental und auch körperlich so viel geändert. Ich, wie gesagt, kann leider auch Leute, die mich vielleicht um Tipps oder sowas fragen oder wie hat sich das bei dir entwickelt, gar nicht richtig antworten, weil ich es einfach nicht weiß. Ich weiß noch, dass ich ein Buch gelesen habe, was mir mein Vater gegeben hat, The Seed of the Soul, was super, super inspirierend war auf der Ebene, dass er quasi über den multisensorischen Menschen spricht, also multisensory human. Mhm. Es gibt ja die fünf Sinne, die wir halt kennen. Mhm. Ne, haben wir eben gerade über Hunde gesprochen, wie bei Tieren. Die haben halt auch ihre fünf Sinne, ihre Instinkte, ihre Reproduktionsdränge, wie auch immer. Mhm. Die haben wir Menschen natürlich auch.
Ja.
Aber viele oder eigentlich wir alle, nur die, die halt nicht so in touch mit sich selbst sind, können das halt nicht so richtig fühlen. Aber eigentlich haben wir alle auch, ne, eigentlich haben wir eigentlich auch diesen sechsten Sinn, nenne ich ihn jetzt mal, obwohl das viele Leute vielleicht eher abschreckt, dieser Begriff, weil der Multisensory Human ist quasi der, der einfach spürt, da ist etwas, was ich nicht sehen, schmecken, hören, fühlen, riechen, wie auch immer kann. Und das ist irgendwo so ein bisschen das Wunder des Lebens. So. Und ich glaube, da ging das bei mir so los, dass ich mich damit beschäftigt habe. Dann wurde ich auch vegan, weil ich irgendwie plötzlich gemerkt habe, irgendwie fühlt sich das besser an. Es hat geile Auswirkungen auf meinen Körper. Und wenn man dann in dieser Community drin ist, auf Social Media, dann wird dir ja algorithmustechnisch auch quasi nur dieser Content ausgespielt.
Ja.
Ich bin immer ein kleiner Algorithmus-Hater, aber dafür war es tatsächlich ziemlich gut.
Ja.
Ich habe plötzlich so viel über Nachhaltigkeit, über Umwelt, über Tierschutz, über das alles rausgefunden. Und da wurde mir bewusst, oh damn, we got some work to do.
Ja.
Gerade in meiner Generation. Was würdest du sagen?
Oh Mann. Gibt's da
love it. Das ist so geil. Man hat dann beide plötzlich so einen Moderationsanspruch, obwohl wir beide auch indirekt Gäste sind.
Ja, ich will dich selber Sachen fragen.
Ja,
aber
ich will dich auch Sachen
go ahead,
fragen.
Go ahead, go ahead.
It's my turn now.
Ja.
Nachdem wir uns kurz in einer anderen Welt verloren haben, kommen wir mal kurz zurück zu auch Projekten, Themen hier diesbezüglich, was wir hier machen. Und zwar, was würdest du sagen, wenn du an das ganze Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel denkst oder auch soziales Engagement? Was ist das, was dir im Alltag am meisten selber auffällt? Wo du sagen würdest, okay, I see this, I feel this, hier würde ich gerne mehr unterstützen.
Das ist eine fantastische Frage.
Ich liebe das, wie Leute, ich sag das mal, während er nachdenkt, mal so diesen Satz, eine wundervolle Frage, immer so, um noch mal ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen.
Nee, ich will nicht irgendeinen Bullshit antworten oder so, sondern es ist eine wichtige Frage. Ich glaube, es startet alles mit Bildung. Über das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, Corona, über das, was wir davor gesprochen haben, Konsum, dass du mit jedem Einkaufsbon, den du sozusagen generierst, die Welt ein Stück weit bestimmst, ne? Ich glaube, es startet und es hört auf mit Bildung. Fake News startet mit Bildung in Richtung Medienkompetenz, sodass das Thema irgendwie hinter sich zu bringen. Zu wissen, welche Marken gehören zu Nestle, warum ist es schlecht, wenn die zu Nestle gehören. Ich finde, es startet mit...
Ist ja auch
mit,
ein Learning, ne?
Ja, genau. Was ja im Grunde genommen Bildung ist, ne? Ich glaube, damit steht und fällt das ganze Thema, weil alles Weitere ergibt sich dann daraus. Wie du ja auch dich informieren musst, was machen die Unternehmen, die mich jetzt irgendwie anfragen, so soll ich mit denen zusammenarbeiten oder nicht? Du musst
man
dich dann
lernt
ja
auch durch Fehler, kann ich auch direkt sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich habe vor zwei Jahren noch mit Nespresso eine Sache gemacht, bis mir dann meine Follower gesagt haben, ey, die gehören zu Nestle, was soll der Scheiß?
Ja.
Und ich bin voll auf diese Masche drauf reingefallen. A, habe ich mich nicht informiert, das war einfach ein offensichtlicher Fehler, zu dem ich auch stehe. Ja. Da ging das bei mir auch mehr los, dass ich mich informiert habe. Und weil ich voll mich von diesem Marketingkonzept habe einlullen lassen, ja, wir machen jetzt nachhaltige Kapseln.
Ja.
What the fuck, es gibt nicht so etwas wie eine nachhaltige Espresso-Kapsel.
Ja.
Das gibt's einfach nicht, weil es einfach ein Wegwerfprodukt ist, so, was
ja
im Zweifel mit Alu ist. So.
Ja.
Dementsprechend ist es ein Learning, aber Bildung ist dann sehr, sehr, sehr guter Stichpunkt, weil es ist halt, fängt bei den Kindern an.
Ja.
Und Kinder sind die Zukunft.
Ja. Also auch die Frage, ne, ist sprechen wir von Bildung, sorry für den Marketing-Sprech jetzt, aber sprechen wir von Push-Bildung oder von Pull? Sprechen wir davon, elaborate. Information in Leute sozusagen reinzupressen, ob sie jetzt wollen oder nicht, Push? Mhm. Oder sprechen wir davon, Kids, die nachwachsende Generation so zu bilden, dass sie bei bestimmten Schlüsselworten oder bei Themen, die Konsum betreffen oder sonst irgendwas, sich der Schalter umlegt und sie sagen, okay, bevor ich hier jetzt handle, gehe ich ins Internet auf eine Seite, die seriös ist und hol mir Informationen über das Thema. Weil das, was du gerade angesprochen hast mit Nespresso, ist ja auch Bildung, wenn du so möchtest. Nur, dass da Nestle die Bildung für dich übernimmt. Denn die kommen und sagen, hey, wir sind jetzt total nachhaltig, das ist jetzt die Bildung, push, ab in dein Hirn damit.
Das ist push
und genau, damit weiß jetzt Bescheid, dass wir ein nachhaltiges Unternehmen sind, so.
Mhm. Nur diese Idiot Medien, vermarktet das dann auch noch. Mensch.
Ja, du, wir haben bei Enquire, meiner Influencer-Marketing-Firma, haben wir für AIDA gearbeitet. Wir haben für Nestle gearbeitet, so, ne? Wir haben für den Deutschen Fleischerverband gearbeitet, so. Nee, das waren jetzt nicht die geilsten Kunden, es waren auch nicht die bestzahlendsten Kunden, aber ich bin Teil des kapitalistischen Systems gewesen.
Ich dachte,
dass
gerade diese Kunden einfach einen sehr großen monetären Push haben.
Ja, natürlich, so haben die fette Marketingbudgets, so, aber Influencer-Marketing zu der Zeit war noch relativ jung und relativ im Aufbau, so, und bei den Unternehmen ist es ja genau das Gleiche, die ziehen auch Daten halt irgendwie raus aus ihren unterschiedlichen Marketingkanälen, sagen dann, hey, das hat am besten funktioniert, da sind jetzt irgendwie die Verkäufe nach oben gegangen und deswegen kippen wir in diesen Kanal jetzt Kohle bis zum geht nicht mehr rein, so, und auf dem Weg dahin machen die halt kleinere Testbudgets so und wollen dann herausfinden, okay, ist dieser Kanal berechtigt, mehr Geld zu kriegen. Womit ich nur sagen möchte, ne?
Macht die Waffenlobby eigentlich Influencer-Marketing? Habe ich mich gerade so gefragt. So,
ja, machen sie. Es gibt Waffenunternehmen oder Rüstungsunternehmen, die mit Ego-Shootern zusammenarbeiten.
Ego-Shootern?
Ja, also Call of Duty, Videogames beispielsweise.
Stimmt.
Da gibt es.
Oh Gott, ich habe immer schon gesagt, dass diese Videospiele eine ganze Generation verscheißern. Ohne Witz. Man darf seine Kinder nicht an diesen Zeug irgendwie, oh Gott, reg mich wieder auf.
Oh nee, da feuer ich jetzt gleich zurück.
Ja, komm mal mit deiner Gamer-Mentalität. Also ohne Scheiß, als ich das mir früher bei meinem Stiefbruder angeguckt hat, der hat teilweise den ganzen Tag nichts anderes gemacht und für so einen sozial halb inkompetenten, irgendwie aggressiven 16-jährigen Jugendlichen, I'm sorry, ist nicht so geil, wenn der den ganzen Tag das Learning bekommt, geil, ich darf Menschen abballern und sorry for my German, aber Nutten, also nee, echt nicht, Leute.
Nee, deswegen sind die Spiele ja auch ab 18.
Ach ja, na gut, das ist natürlich viel besser. Ein 18-jähriger aggressiver Junge hat natürlich nicht so viel, weiß ich nicht, sich Veränderungspotenzial dadurch.
Ja, ich würde immer argumentieren, auch was Drogen oder so anbelangt, ne? Leute, die irgendwie auf die schiefe Bahn geraten, sei es irgendwie, weil sie irgendwann Zugang zu Waffen haben oder Zugang zu Drogen haben oder sonst irgendwas, werden, glaube ich, nicht durch Spiele oder durch Rap-Musik oder so in diese Richtung bewegt, sondern da ist vielleicht schon an ein, zwei Stellen vorher was schiefgelaufen, so,
ja,
dass sich das dann
nicht
so ausgelegt wurde.
Also ich glaube schon, dass wenn du eh schon in so einer Situation bist und dann noch quasi dieses Spiel vorgesetzt bekommst, wo es dir quasi suggeriert wird, es ist okay, da werden wir jetzt auch wieder beim Unterschied zu den Vereinigten Staaten. Das ist da auch nochmal so ein Ding. Ich meine, wie absurd ist das, dass da ein Film, wo Menschen umgebracht werden, abgeknallt werden, Zombies, I don't know, Menschen werden Gliedmaßen abgebissen oder abgerissen und das Blut spritzt, ab 16 sind. Und sobald man mal einen Hauch von einem Nippel in einem Film hat, ist es ab 21.
Oh.
Und es ist das Nippel ist das fucking Natürlichste der Welt so. Jeder von uns hatte schon mal einen Nippel im Mund. Also I'm saying, als Baby auf jeden Fall so.
Also, gut die Kurve gekriegt.
Also, natürlich meine ich das. Ja, Jahren, sonst natürlich nicht. Aber ich finde das so absurd. Ja, du erinnerst dich halt nur nicht mehr dran. Deine Mutter schon wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
And I'm just saying, das sind so Dinge, die mich einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum das ab 16 okay ist, irgendwie Kindern das in die Birne rein zu flößen, aber dass eins der natürlichsten und mütterlichsten und I don't know Dinge der Welt erst ab 21 sein dürfen.
Da würde ich als Social Media in Anführungsstrichen Experte sagen, das sind einfach die neuen Kommunikationsregeln, die von privaten Unternehmen festgelegt werden. Was darfst du zeigen, worüber darfst du sprechen und...
Puritanisches Amerika halt auch.
Das kommt noch mit dazu, ja. Ich meine, Waffen kriegst du im Walmart da.
Sextoys nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee. Aber gut, andere Kultur, andere Prägung. Aber hat für mich dann auch wieder was mit Bildung zu tun, so. Und mit Leuten, die dann vielleicht hoffentlich Gäste irgendwann in unserem Podcast sind und eine Form von Aktivismus für das ein oder das andere Thema betreiben, was ja, wie gesagt, unterstützenswert ist oder was auch vielleicht in unseren moralischen Kompass passt. Ich habe aber eine Frage an dich.
Okay.
Wen würdest du da vielleicht sehen oder welche Themen hoffst du, die wir hier in diesem Podcast auf dieser Plattform, sage ich jetzt einfach mal, behandeln können? Was sind so für dich vielleicht die Top 3 Themen?
Waffenlobby? Nein, also ich glaube, mehr als die einzelnen Organisationen an sich, finde ich, glaube ich, auch die Person dahinter spannend. Also jetzt nicht, dass es irgendwie eine Person der Öffentlichkeit sein muss und der Fame da das Interessante ist, sondern wie kommt jemand da, also die Geschichte auch dahin, weißt du, das finde ich auch immer irgendwie sehr, sehr spannend, weil das kann ja auch von Leuten kommen, wo man es erstmal gar nicht erwartet hätte oder wo man sich so denkt, oh krass, der hat eine Organisation, das passt jetzt gar nicht ins Bild und darum ist es irgendwo spannend. Aber natürlich wäre es super schön, wenn es, ja, lokal finde ich immer toll, lokale Projekte zu unterstützen. Hauptsache man hat da irgendwie... Ja, und vielleicht, man gibt den Leuten, jetzt sind wir wieder beim Schlagwort Instagram, Inspiration, man inspiriert irgendwie die Leute dazu, nicht unbedingt direkt nur zu spenden. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Trugschluss, den man auch bei Instagram oft hat. Ich bewerbe keine Produkte oder Unternehmen, weil ich immer sofort Geld von den Leuten will, ne? Also finde ich jetzt so, das ist nicht der richtige Approach, auch nicht an Influencer-Marketing und auch nicht bei so einem Podcast, sondern die Leute zu sensibilisieren. Wir wollen Awareness schaffen, wir wollen...
Guter Punkt.
Wir wollen communicaten, dass es das überhaupt gibt. Und deswegen finde ich, ist mir da ehrlich gesagt alles recht, weil, wie ich eben meinte, wir wollen ja auch niemanden dazu drängen, irgendetwas zu machen. Aber wenn man dann, ich höre teilweise Podcasts und dann ein Jahr später fällt mir was auf, wo ich mir so denke, oh, ich habe da mal von gehört in einem Podcast von einem Jahr. Krass, jetzt bin ich an dem Punkt in meinem Leben, wo ich da mehr gerne irgendwie mich intensiver mit beschäftigen will. Also ich glaube, das ist eher so eine suggestive Message, die unterschwellig mitgebracht wird. Und sowas fände ich irgendwie ganz schön. Aber ich bin auch immer so ein bisschen, also Kinder finde ich ein sehr, sehr guter Punkt, wie du gerade gesagt hast. Kinder sind die Zukunft. Ich bin auch immer so, dass ich sage, ich unterstütze gerne Tiere, keine Menschen. Also Kinder schon, aber keine Erwachsenen. Nein, finde ich alles unterstützenswert. Aber ich finde gerade Tiere, boah, hast du diesen neuen Netflix, den Netflix-Doku von Nein, wie peinlich, jetzt habe ich natürlich seinen Namen. Doch, David Attenborough. Dieser alte, ultra krasse Typ, der schon seit Jahrzehnten Naturdokus macht. Der hat jetzt eine ultra krasse Netflix-Produktion gemacht mit ultra wunderschönen, starken Bildern, wo er quasi einfach sagt, ich habe mein Leben damit ver... Ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Es ist so schön, ich habe fast geheult am Ende. Das passiert mir nicht so oft. Ich habe mein Leben lang damit verbracht, ein krasses Leben zu führen und die wunderschönsten Orte und Arten und krasse Sachen auf dieser Welt in der Natur zu sehen. Und mir fällt jetzt erst, ich glaube, der ist jetzt irgendwie Ende 70 oder Anfang 80, mir fällt jetzt erst rückblickend auf, wie krass mein Leben war. Und weil es mir jetzt auffällt, möchte ich den Leuten da draußen einfach zeigen, was gibt es zu erhalten da draußen? Was sind, was für Arten? Ich meine, es gibt nicht mal mehr die Hälfte der Arten auf dieser Welt, die es gab, als der Mensch quasi angefangen hat mit Industrialisierung und so.
Ja.
Ich glaube sogar noch weniger als 50%, ehrlich gesagt. Das ist noch nett geschätzt. Und ich finde, das ist irgendwie für mich immer ein Thema, was mich besonders berührt, weil klar, es gibt diese klassischen Filme von Massentierhaltung und pipapo und kann man sich alles nicht mehr angucken. Mhm. Aber es gibt ja auch Filme, die schön gemacht sind, wo man nicht unbedingt sehen muss, wie aktiv einem Kalb, der die Hauptschlagader irgendwie aufgeschnitten wird und das Blut spritzt. Das will ja auch niemand vom Schlafengehen sehen. So, seien wir mal ehrlich. Aber ich finde schöne, also wirklich bildlich auch schöne ästhetische Dokus dazu kann man sich echt mal geben und die von David Attenborough ist echt ein guter Punkt dazu und deswegen bin ich schon auch ein Fan davon, irgendwas, was mit Naturerhaltung und so zu tun hat, zu unterstützen, weil wir sind ein gesamtes Ökosystem. Wir sind nicht nur energetisch, biologisch, spirituell, gedanklich, mit materiell miteinander verbunden und zwar mit allem, was passiert. Es gibt immer eine Aktion-Reaktion, also 2020 ist quasi das Produkt von den letzten Milliarden von Jahren, wo es diese Erde gibt. Und ich finde, das haben wir als Menschheit auf jeden Fall sehr doll vergessen.
Okay, macht Sinn, die Themen unterschreibe ich. Ja,
für What mich, about you?
Ja, für mich, ich glaube, dieses Thema Bildung in Verbindung auch mit den sozialen Medien, ich komme da einfach nicht mehr raus. Also ich, solange Facebook, was ist das, 2,7 Milliarden Nutzer über seine Plattformen verteilt hat. Es gibt 2 Milliarden Christen auf der Welt. Ne? Also es ist größer als die größte Religion auf der Welt. Mhm. Solange es diesen Kanal gibt, ne, und dieser Kanal genutzt wird, ist für mich der Umgang damit, der Umgang mit Information und Bildung und Aufklärung, glaube ich, das Wichtigste. Woraus sich dann auch diese Umweltthemen, sage ich mal, mit ergeben, die ich auch sehr, sehr wichtig finde. Dieses Thema Bildung, Umwelt, was man machen
Gesundheit
kann.
Mentale Gesundheit fällt mir dazu ein.
Mentale Gesundheit.
Weil das ist genau auch ein Thema, was direkt dazu anknüpft, ne? Also im Sinne von
Aktion, Reaktion, was du auch sagtest, ne? Was passiert, wenn du selber mental nicht gesund bist, nicht auf der Länge bist, so, ne?
Dann bist du auch scheiße zu allem drumherum.
Wahrscheinlich.
Und, ich sag ja immer, lass alle das tun, was sie wollen, solange sie quasi niemand anderem damit schaden.
Hm.
Ist natürlich zum Thema Mental Health auch, habe ich mir das nochmal überlegt, diese Aussage, weil kam natürlich auch tatsächlich direkt nachdem ich das Social Dilemma geguckt habe, wo man quasi die Statistiken, du erinnerst dich dran, gesehen hat, wie die Selbstmordrate in den Staaten.
Oh ja, fucking
vor allem
hell.
Wie jung.
Digga, ja, das ist irgendwie der Cluster 10 bis 14 oder so.
Mhm. Und der ist um 180%
gestiegen. Ey, Digga,
und das hat mir so Angst gemacht, weil ich mir so dachte, Alter, ich würde heutzutage niemals gerne 10 Jahre jünger sein, also 14.
Oh Gott,
auf gar keinen Fall. Auf gar
der
keinen
Druck
Fall.
Muss so immens
und
sein,
auch
Jesus.
Für wenn ich jetzt Elternteil wäre von einer 14-Jährigen oder einem 14-Jährigen.
Mhm. Ich glaube, für Jungs noch mal ein Ticken einfacher als für Mädels.
Ja, die ganze Frage, ich meine, ich merke es ja selber, ne? Auf mir lastet dieser Druck, wie gebe ich mich nach außen aussehen?
Die äußere Erscheinung.
Wie habe ich zu erscheinen? Ist natürlich auch in Verbindung mit meinem würde man fast sagen, ehemaligen Job als Model auch noch mal ein bisschen verstärkt. Aber gerade Modelbranche plus Instagram, das sind so zwei Dinge.
Toxisch.
Da wäre ich nicht immer und nicht unbedingt, aber da wäre ich so, so vorsichtig, inwiefern ich da auch. Also ich weiß nicht, ich muss jetzt gerade daran denken, dass gestern Heidi Klum ihre Tochter, ihre 16-jährige Tochter Leni, das allererste Mal gezeigt hat öffentlich auf der deutschen Vogue. Und das war für mich so ein Moment, wo ich meine, ich kenne ja Heidi so und ich habe ja auch ein paar Monate mit ihr verbracht damals und ich weiß noch, dass sie quasi mit ihren Kindern gefacetimed hat, während wir im Auto saßen. Und da haben wir das kurz so, ne, wir waren glaube ich noch zu fünft oder so, so ganz am Ende, kurz vorm Finale und dann haben die Kinder gefragt, Mama, can we come to the finale this time? Und sie war so, nein Leute, ihr wisst doch, ihr dürft nicht ins Fernsehen. Und ich habe das immer so respektiert, ich fand das immer so groß und stark auch von ihr, dass sie quasi, die hat ja irgendeine Art von Deal da mit den Medien in Amerika, dass egal welcher Paparazzi, egal wer irgendwie ein Foto von denen bekommt, nichts darf erscheinen, gar nichts. Und jetzt ist es quasi raus, also Leni hat jetzt ihren eigenen Instagram-Account und ist jetzt da mit 16 irgendwie. I personally don't know. Also jeder, wie er will. Aber bei dieser Größenordnung von einer Frau, die, würde ich sagen, zur Zeit die bekannteste Deutsche weltweit ist, in der Branche auch so insgesamt, außer Angela Merkel natürlich, aber ist ja nochmal eine ganz andere Branche.
Ja.
Das finde ich schon, branchenübergreifend nicht so passend. Das finde ich schon krass. Und so, apropos Mäntel, ich sehe ja die ganzen anderen Töchter der Bekannten. Tilam Blondeau, ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Kaya Gerber.
Auch nicht.
Die ist Tochter von Cindy Crawford. Mhm. Das sind halt so die Töchter von den ehemaligen Riesenmodels.
Mhm.
Ich kenne die auch persönlich teilweise. Ey, das weiß ich nicht. So, ich will die gerne in den Arm nehmen, diese 16-jährigen Mädels, und die ein bisschen knuddeln. Mhm. Eine Kaya, die ist so dünn. Die ist so, 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 so dünn. Und die war nicht immer so dünn. Mhm. Und ich habe die letztens wieder gesehen und dachte mir so, oh Mann, ey, ich will dich gerne füttern mit so ein bisschen veganen Boden und so ein bisschen Protein und so, keine Ahnung.
Ja.
Und ich will mir auch nicht anmaßen, das zu beurteilen, so, aber gut, ist eigentlich nochmal ein ausgedehnteres Thema. Let's get back to the roots.
Ich finde auch heutzutage fast wichtiger denn je, ob all der Punkte, die wir heute besprochen haben, was an Schieflage vielleicht irgendwie gerade da draußen, offensichtlich gerade da draußen unterwegs ist, ne? Und ja auch, ehrlich gesagt, so die Motivation für diesen Podcast, Plattform bilden, rausgehen, drüber sprechen und im besten Fall andere Leute damit inspirieren, selber loszugehen und was zu starten in die Richtung.
Und auch ob's die jetzt Leute irgendwie zu unterstützen, die es halt schon tun, ne?
Ja, exakt, ja.
Was würdest du sagen, merkst du bei dir, wie alt sind deine Eltern?
Muss ich kurz überlegen. Meine Mutter ist 60 geworden, mein Vater 64.
Mhm. Wie siehst du das in der Generation? Also wie wird bei euch zu Hause über diese ganzen Themen, wird da überhaupt drüber gesprochen? Oder, weil ich finde, das ist auch ein interessantes Thema, generationsübergreifend.
Mein Vater hat mir neulich einen Text auf WhatsApp weitergeleitet, der in Richtung Verschwörungstheorie ging. Thema ist egal, aber und dieser Text war irgendwie ellenlang und du kennst das ja bei WhatsApp, ne? Dann drückst du auf Weiterlesen, wenn die Nachricht zu lang ist, über den ganzen Bildschirm geht, ne? Und ich scroll und schau irgendwie, okay, wo geht's denn mal zum Artikel oder so? Und im Endeffekt war es ein Link zu Wikipedia zu irgendeiner Person, die da irgendwie beschrieben wurde, ne? Aber in den ganzen Zeilen davor halt irgendwie vollgepackt mit Verschwörungen, so, ne? Das, was ich bei meinen Eltern sehe, ist gerade auch bei meinem Vater, dass die Medienkompetenz, das wird er mir verzeihen, wenn er das hört hier, ne? Aber dass die Medienkompetenz in dieser Generation halt einfach nicht so gegeben ist. Es wird was weitergeleitet, so, ne? Medienkompetenz in dem Sinne, dass man dann anfängt zu recherchieren, nach welchem Schlagwort muss ich überhaupt bei Google suchen, so, und wie erkundige ich mich jetzt über potenzielle Fakten, die mir gerade präsentiert werden. Aber klar, wird am Mittagstisch über alle möglichen Themen gesprochen, so, aber meistens ist es arbeitsrelated und das, was sonst in der Tagesschau lief. Es wird aber kritischer, also das beobachte ich auch mit Sorge. Was nicht schlecht ist, irgendwie kritisch sich irgendwie mit Themen zu beschäftigen oder so, ist nur schlecht, wenn es in eine Richtung geht.
Ja, das auf jeden Fall. Aber würdest du sagen, dass dir deine Eltern trotzdem gewisse Werte auch mitgegeben haben, die jetzt auch gerade dazu beitragen, vielleicht, dass du dich für so gewisse Themen mehr interessierst?
Meine Eltern haben, glaube ich, einen guten Job gemacht, was die Installation des Wertesystems anbelangt. Was das Gefühl für
Installation, wie so ein Programmierer.
Was das Gefühl für richtig und falsch anbelangt. Und vielleicht, wie man da hinkommt und wie man auf sich hört und so. Aber dass sie mir eine gewisse Affinität zu einem bestimmten Themenbereich mitgegeben haben, würde ich verneinen. Das war immer sehr offen gehalten. Wichtig war, dass man Sport macht, dass Körper und Geist irgendwie in Einklang ist. So, wie gesagt, das Wertesystem, aber
dass du dich selbst verwirklichst.
Ja, ziemlich genau, ja. Ich meine, ich habe Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, so, das ist 2009 gewesen, so, ne? Und da war irgendwie noch in der Generation meiner Eltern das Credo, ey, geh zu einem großen Konzern, da hast du einen sicheren Job und da bist du abgesichert und Haken hinter sozusagen. Und als ich dann gesagt habe nach meiner Ausbildung, okay, ich möchte selber ein Unternehmen gründen, weil ich da irgendwie eine Idee habe, war mein Vater kritisch. Das Erste, was er gesagt hat, ist, ja, Junge. Und dann fällt das Internet aus. Was machst du dann? Was machst du dann? Ja.
dann löscht du auch so das Internet, Julia.
Dann ist dein, dann ist dein Unternehmen weg. Ja. So, und ich so, ey, Digga. Er ist gelernter Schlosser und hat als CNC-Fräser in so einer Firma gearbeitet, was mit den Händen gemacht, so,
ja,
ne?
Ja, was ehrlich ist.
Ja, habe ich gesagt, Digga, du machst dir keine Vorstellung, was passiert, wenn in deiner Firma das Internet nicht mehr da ist, dann ist es auch vorbei, so, ne?
Ja, geil.
Und meine Mutter war schon immer so, ja, wenn du glaubst, dass das für dich richtig ist, dann musst du das machen, hör auf dein Bauchgefühl, ja, genau. Ja. Ja, weiß ich noch, habe ich noch vor meinem inneren Auge war sie gerade im Bad und hat sich irgendwie die Zähne geputzt, so, ne, kurz zum Schlafen gehen. Ich so, okay, ich muss das jetzt sagen, so, dass ich da jetzt nicht weiter arbeiten werde, ne? Ja, aber ich habe mir damals schon gedacht, für mich fühlt es sich nicht sicher an, angestellt irgendwo zu sein, weil du immer davon abhängig sein wirst, was die Entscheidungen sind, die irgendwie auf Management-Ebene getroffen werden. Da hast du als jemand jetzt im unteren Drittel der Pyramide, sag ich mal, im Angestelltenverhältnis chillt, hast du irgendwie wenig Einfluss drauf, so, ne? Mhm. Und deswegen war es für mich immer sicherer, was Eigenes zu machen, irgendwie die Zügel selbst in der Hand zu haben und dann irgendwie was über Jahre so aufzubauen, wie man es selber für richtig hält, mit diesem moralischen Kompass, wie gesagt, den man mitbekommen hat. Wie ist es bei dir gewesen?
Ja, lustig. Bei mir war das anfangs, bevor ich angefangen habe, aktiv zu arbeiten, jetzt vor 4 Jahren, komplett, also genau das Gegenteil. Meine Eltern sind ja beide freiberuflich, mein Papa Schauspieler und meine Mama Kostümbildnerin. Mhm. Und mir war immer klar, ich muss was Sicheres machen. Ich möchte einen festen Job, ich möchte auf keinen Fall freiberuflich
quasi
sein.
Quasi dann genau andersrum.
Yeah, ja, that worked out really great. Like. Und weiß nicht, ich wollte unbedingt Anwältin werden, weil ich immer so einen großen Gerechtigkeitssinn hatte. Ich bin auch vage, auch für alle, die das irgendwie da draußen checken. Ich habe immer das Gefühl, ich konnte eine gute Diplomatin sein, ich kann irgendwie gut argumentieren, ich kann gut labern, ne, müssen Anwälte ja auch, natürlich auch mit einem gewissen Hintergrundwissen dazu, einem großen Hintergrundwissen. Und im Endeffekt ist es nur nicht dazu gekommen, weil ich dann relativ schnell in die Arbeitswelt gerutscht bin, eher als dass ich das unbedingt wollte oder entschieden habe. Ich glaube, wenn ich gewollt hätte zu sein, was ich jetzt bin. Please tell me in good German.
Oh, heftigen Konjunktiv hast du da rausgehauen.
Ja, aber sag mir mal in schön, wie sagt man das?
Wenn ich das hätte werden wollen, was ich heute bin.
Dankeschön, wenn ich das hätte werden wollen, was
Deutsch
ich heute
LK.
Bin.
Deutsch LK, 4- gegönnt
Italien
im Abitur.
Italien-Schule, gar kein LK. Alle jubeln sie. Genau, der Satz und fortweilend, wenn ich wirklich auch genau das hier hätte sein wollen, dann wäre ich, glaube ich, viel erfolgreicher. Also, ich sag's dir ehrlich,
ja,
wie
ja,
es
macht
ist.
Sinn, macht Sinn,
das,
macht Sinn. Ja, total.
Weil ich hätte mir dann quasi ein Ziel gesetzt, obwohl ich war nie so der große Typ für Ziele. Ich bin eher immer so ein Ding reingerutscht. Aber ich glaube schon, dass wenn ich wirklich Bock auf was habe, dann mache ich es auch gut. Und ich merke es natürlich jetzt auch in meiner Arbeit. Und ich habe natürlich auch Ziele, ich habe auch Ansprüche für mich selbst. Aber meine Ziele gehen halt auch nie über so 2 Monate hinaus. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mal wirklich so ein krasses Ziel hätte, und ich glaube, das war so ein bisschen, was meine Eltern in dem Moment auch. Also meine Mom hat jetzt heute noch schreibt die mir solche E-Mails und wir gehen am Tag nach Kaffee trinken und ich so, Mama, erzähl mir das doch einfach persönlich. Nee, E-Mail, da weißt du schon, da kommt was Wichtiges. Dann musst du dir das auch in Ruhe alleine durchlesen zu Hause. Ich so, ja, Mama, okay. E-Mails, na gut, toll. Das ist immer so ein Arbeitsverhältnis. Ich bekomme doch von meinen Freunden und meinen Eltern keine E-Mails. Aber gut. Und schickt sie mir halt immer eine ellenlange E-Mail, wo sie mir halt erklärt, ja, ich glaube auch, dass du so ein bisschen diese Gefühle, die du momentan hast, und sie macht sich dann voll Gedanken, wenn es mir nicht gut geht und süß. So, was ich ja super süß finde. Aber am Ende, es läuft halt auch immer auf dasselbe Fazit hinaus. Meine liebe Tochter, ich glaube, du musst endlich mal was lernen. Also studieren, meint sie damit, ne?
Ja.
Sie ist halt auf jeden Fall in der Generation noch, wo es halt unglaublich wichtig war, einfach was studiert zu haben.
Ja.
Es ist egal, was du dann
machen
Was in
der Tasche
willst.
Zu haben. So.
Ja, einfach ein abgeschlossenes Studium, Ausbildung, was auch immer, Praktikum über Jahre, I don't know. Obwohl das, glaube ich, nicht das Prinzip von Praktika ist. Aber ihr geht es halt darum, dass ich quasi mein Selbstwertgefühl dadurch aufstocken würde, oder meine Unsicherheiten irgendwie hinter mir lasse, wenn mich die Leute halt endlich mal für etwas buchen, was ich wirklich kann.
Mhm.
So, was ich halt über Jahre gelernt habe.
Ja.
Weil sie es so gelernt hat. Ne?
Ja.
Und sie meinte halt auch, ey, als ich angefangen habe, Mode zu studieren, ich wusste nicht, dass ich das werden wollte.
Ja.
Aber ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, ah, okay, die Leute Sehen, mein Können in dem, was ich gelernt habe, ja, habe ich mich plötzlich gewertschätzt gefühlt. Und da ging's, und sie meinte halt auch zu dem Punkt, und dann geht's nicht mehr um dein Äußeres. Denn die Leute werden dich nicht für dein Äußeres buchen, wofür, ja, du im Endeffekt nichts kannst, außer ein bisschen Sport machen und dich irgendwie ganz gut erhalten. Ja. Erhalten sie über die Jahrzehnte. Sondern die buchen dich halt für dein intellektuelles Können. So. Und natürlich, she's got a point. Mein Dad, dem war das richtig Wumpe. Er hat immer gesagt, ja, ja, Elena, du hast halt irgendwie das Talent, Dinge zu schaffen, ohne was zu lernen. Ja. Nutze es. Also da war jetzt nicht so dieses fordernde, mach mal das und das. Er konnte immer verstehen, dass ich nicht Schauspielerin werden will. Ja. Weil das auch einfach ein Job ist für mich, der auch psychisch, ist mir auch irgendwie zu dolle. Aber nee, und ich glaube, je nachdem, wie wir auch großgezogen werden, so entwickelt sich ja dann auch im Endeffekt der, also entweder du gehst komplett gegen das, was die Eltern sagen, mhm, ne, so kennt man das ja quasi, oder halt mit dem. Ich bin ja auch in den Hamburger Vororten, dann ab 15 habe ich mein Abi gemacht und ja, da sind halt sehr, sehr viele Kandidaten, die halt irgendwie sagen, ja, also meine Mama und mein Papa sind Anwalt und Arzt, ich werde halt safe auch eins von beiden, weil dann übernehme ich die Firma und gut ist und so wird halt weitergelebt an der Elbchaussee, ne?
Ja, ich würde deiner Mutter gerne in zwei Punkten widersprechen. Zum einen finde ich, hast du es gelernt, Aufmerksamkeit auf Themen zu allokieren, die dir wichtig sind. Und das ist, finde ich, in der heutigen Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie, ja, wo Aufmerksamkeit quasi genau die Währung ist, dass das letzte knappe Gut sozusagen ist, ist es wahnsinnig wertvoll. Erst recht, wenn man die Aufmerksamkeit, die einem zugeteilt wird, wie du nutzt und das auf Themen allokiert, die Welt, auch wenn es pathetisch klingt, ein bisschen besser machen. Der zweite Punkt, in dem ich ihr widersprechen wollen würde, ist, dass man sich unbedingt, geht auch wieder in die Richtung mentale Gesundheit, unbedingt davon lossagen muss, sein eigenes Selbstwertgefühl über externe Zusprechungen zu definieren. Ob man jetzt, ich meine, es kann natürlich erfüllend sein, der geilste Anwalt zu sein. Es kann auch erfüllend sein, der geilste zu sein, so, ne? So, und dann irgendwelche Leute, die irgendwelche ganz, ganz schlimmen Verbrechen begangen haben, am geilsten vor Gericht zu verteidigen. Auch da können Leute Selbstwert irgendwie draus ziehen.
Ich verstehe aber deinen Punkt, das ist ja, ja, auch spirituell eine Sache, die da so total dagegen geht.
Total.
Ich glaube, sie meint es gar nicht so über den äußeren ich meine, ich glaube, sie hat es auch sehr viel darauf bezogen, dass ich natürlich auch über die letzten Jahre Höhen und Tiefen hatte, was mein Identitätsgefühl angeht, ne? Wo gehöre ich hin?
Total
wo
verstehen.
Will ich hin? Das ist ja, ja auch, liegt ja auch am Alter so, das weiß ich ja auch. Will man ja eigentlich immer nicht hören als auch noch jüngerer Mensch, aber es liegt auch einfach am Alter. Irgendwann entspannt man sich halt irgendwie mit seiner Identität, ne? Dann hat man sich halt quasi, die Wellen haben sich so ein bisschen entspannt.
Ja.
Aber kann natürlich auch immer wiederkommen. Das finde ich ja auch ganz schön, dass man sich immer wieder neu entdecken kann, egal wie alt man ist. Aber ich finde gerade zu den Themen heutzutage, ich glaube, mich hat einfach lange fertig gemacht, dass ich halt wirklich nur über mein Äußeres definiert wurde und auch gebucht wurde.
Ja,
oder
absolut.
Halt auch über einfach, ja, die Zahlen, die ich auf Instagram, ich meine, ich bin nicht meine Zahl, die ich auf Instagram habe.
Ja.
Wenn ich morgen komplett mein Handy einfach die Toilette runterspüle und meinen Kanal lösche und sage, fickt euch Leute, so, dann will ich trotzdem immer noch das Gefühl haben, dass ich was wert bin als Mensch, was ja von außen gar nicht unbedingt mir so unbedingt so viel zugetragen wird.
Ja,
gerade
total.
Über die Leute, die mir über Instagram Feedback geben. Oder Kunden zum Beispiel, die mich ja wirklich auch im Endeffekt dann hauptsächlich darüber buchen.
Ja, verständlich.
Und ich glaube, darum ging es ihr nur so ein bisschen, ne? Weil in der Generation, wenn man da sieht, ah, okay, die bekommt halt Jobs, weil sie eine gewisse Anzahl an Followern hat und weil sie irgendwie so und solche Maße hat und ihre Haut irgendwie gerade noch ganz gut aussieht, so, dann macht man sich natürlich als Mutter Gedanken und denkt sich so, okay, wenn man sich darauf ausruht, klar wird man irgendwann Identitätskrise rutschen, weil,
ja,
das kann dich auch nicht auf Dauer happy machen. Und ich, nee, glaube, ihr ging es darum, so auf Dauer einfach etwas zu haben, wo ich sage, das kann ich.
Ja.
Das kann ich. Und mir ist bewusst, Mutter, dass wir müssen nichts mehr, wir müssen kein Blatt mehr vorweisen oder,
ja,
einen Bachelor vorweisen können, um Jobs zu bekommen heutzutage.
Absolut.
Das ist schön.
Das hat sich geändert.
Das ist geil.
Ja.
Aber was zu können, was wirklich zu können, besser als jemand, der das
was
nicht
dich dann aber
hat,
auch erfüllt als
natürlich,
Nebensatz.
Natürlich, klar. Also ich überlege mir das nochmal mit dem Bäcker-Dasein. Ich habe nochmal überlegt, eine Konditorenausbildung zu machen. Oh Gott, das würde mich auch so happy machen. Ich würde halt den ganzen Tag nur für meine
Go
Leute
for it. Go
und
for
dann
it.
Vielleicht geknüpft mit irgendwas Sozialem. gib mir mal Input. Vielleicht irgendwie dann so für Obdachlose einmal die Woche irgendwie, weiß ich nicht, eine dicke Baking-Session oder
ja,
sowas zu
machen. Ja, zum Beispiel, ja. Startet ja bei der Wahl der Zutaten so, woher beziehst du die, wen unterstützt du damit?
Hofli, kann ich direkt mal, kennst du Hofli?
Nee, kenn ich nicht.
Das ist eine App, die holen ihr Gemüse nur bei lokalen Bauern.
Ah, siehst du,
und
cool.
Die nehmen nur so saisonal und lokales Gemüse und es wird direkt morgens gepflanzt und dann zu dir geliefert abends.
Geerntet meinst du?
Geerntet. Ja. Das wäre schon super genetischer, krasser
das sind
Schiss.
Das sind die Super-Saat-Samen von Bayer Monsanto.
Genau, von Bill Gates, ey. Die werden morgens geerntet und dann abends zu dir gebracht und was ich nicht wusste, was sie dir auch erklären, bei Edeka liegen die Sachen teilweise 2 Wochen lang. Also Bananen und sowas eh noch länger, aber das ist so krass. Also das ist mir nicht bewusst gewesen. Solche Sachen zu unterstützen zum Beispiel, sowas lerne ich immer mehr kennen und das ist auch voll geil, wenn man dann so merkt, wie auch die Community darauf reagiert und waren, wir haben so nach sowas voll lange gesucht und ich will mich jetzt auch lokal und saisonal ernähren. Wir wissen ja alle, die so ein bisschen sich mit Gesundheit und Ernährung beschäftigen, dass das, was du isst, im Endeffekt, wenn das nicht von auch dem Boden kommt, wo du drauf lebst, kann das gar nicht gut für dich sein. Also ich kaufe zum Beispiel.
Habe ich auch schon mal gehört, dass man das kaufen sollte, was in seiner Umgebung wächst. Weil,
du bist ja hier auch gewachsen, weißt du, was ich meine? Literally. Ja. Und deswegen, ich kaufe halt auch, ich möchte jetzt ja auch gar nicht so moralisch klingen, ich liebe Mangos, aber die schmecken hier auch einfach nicht geil. I'm just saying so. Avocados auch einfach nicht so der Shit. Das Einzige, was ich nicht lokal kaufe, sind Bananen. Ich kann mich nicht von Bananen lösen. Das ist einfach so.
Ja, Bananen sind nice. Habe ich auch immer in meinem Porridge drin.
Porridge aber, und Banane macht auch keinen
Sinn. Aber, Elena, das Thema, was du ansprichst, der Lokalität, sage ich mal, ne, von lokalen Zulieferern zu beziehen oder vielleicht auch das zu beziehen, was nicht so ästhetisch aussieht, als das in die Edeka-Ablage passt, ist, glaube ich, ein cooler Hinweis zu unserem ersten Gast, den wir wahrscheinlich am Start haben.
Boah, Julian, also Digga. Das hast du richtig gut
wegmoderiert. Digga, diese Kurve habe ich gebaut.
Okay, Leute, also freut euch ganz doll auf Trommelwirbel.
Jan Schierhorn.
Nice. Ja, Jan Schierhorn hat uns zugesagt, unser erster Gast zu sein. Da freuen wir uns sehr, sehr doll drüber.
Wird die erste Organisation sein, die wir hier auf dieser Plattform begrüßen.
Genau, und das passt auch wirklich, hast du wirklich recht, sehr, sehr gut zum Thema lokal und saisonale Nahrungsmittel. Wie kann man Dinge nutzen, die vielleicht schon da sind und Leuten helfen, die es auch wirklich brauchen. Und das auch alles mit einem natürlich wirtschaftlichen Hintergrund, den der Jan halt nun mal hat. Aber das wird er uns alles nächstes Mal hoffentlich ausführlich erzählen. Julian, ich freue mich ganz doll. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in uns und hören in uns rein, was wir so nächste Woche mit Jan besprechen werden. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz gesunde, Corona-freie Woche.
Oh ja, das wünsche ich dir auch. Danke für deine Zeit, hat super Spaß gemacht.
Fand ich auch. Mua. Bis dann.
Bye, bye. Thank you.